Herzlich willkommen zum Podcast von Spielvertiefung.de. Das ist ein Format, das alle zwei Wochen gratis erscheint, mit wechselnden Gästen und Themen natürlich. Und die reichen von der Welt der Videospiele über jene der Comics bis hin zu Literatur und Kulturwissenschaften. Heute habe ich jemanden zu Gast, den ihr schon sehr gut kennt und mit dem ich bereits über so einige Bücher und Genres gesprochen habe. Hallo Christian Endres.
Hallo Jörg und hallo alle da draußen.
Christian ist ja, wie ihr wisst, Schriftsteller und Journalist, der sich in diesem Metier wunderbar auskennt und der sowohl die Prinzessinnen veröffentlicht hat, das ist ein Fantasy-Roman, so aus dem Bereich der Sword and Sorcery, als auch Wolfszone, das ist so ein Cyber-Thriller. Wie geht's denn aktuell deinen Büchern da draußen?
Ja, ich hoffe, es geht ihnen gut. Man entlässt sie ja immer in die Wildnis und muss dann hoffen, dass sie sich gut schlagen. Das liegt nicht immer dann in der Hand, nachdem man sie geschrieben und veröffentlicht hat, des Autors. Aber solange sie noch im Laden liegen und präsentiert sind und Aufmerksamkeit bekommen, bin ich zufrieden. Das waren jetzt auch bei den Prinzessinnen ja 3 Romane in 1,5 Jahren. Wir haben jetzt gerade mit dem Band Hoheitliches Gemetzel den Trilogie-Meilenstein erfüllt für die Prinzessinnen. Ist für mich eine ganz große Ehre, dass ich dieses traditionelle Fantasy-Format da mit meiner Serie um meine Fantasy-Söldnerin erreichen durfte. Und das genieße ich jetzt einfach auch so ein bisschen, dass da jetzt diese 3 Bände mit der Truppe in der Wildnis sind.
Jetzt habe ich kürzlich gelesen, in einem Aufsatz über den Status quo der Fantasy und der Romane da draußen, dass sich das Interesse so ein bisschen verlagert hat und dass es Autoren, die sich mit epischer Fantasy beschäftigen, also die wirklich sich auf eine Saga konzentrieren über mehrere Bände, dass die es schwer haben bei den Verlagen als auch den Lesern, weil die Aufmerksamkeitsspanne dafür nicht mehr da ist.
Ja, darüber witzeln wir ja in allen Bereichen, dass TikTok und Social Media und Co. unsere Aufmerksamkeitsspanne zerstören systematisch. Ich glaube, in der Fantasy ist es gerade einfach so, dass halt die Romantasy so gefragt ist und so ein großer Hype ist. Und das siehst du auch, wenn du in einen Buchladen, in den Thalia oder so reingehst, in die Fantasy-Ecke, da ist die Romantasy gerade echt richtig dominant. Und ich glaube, dass dann im Gesamtblick auf das Genre, diese epische Fantasy, wie wir sie vielleicht in den 80ern, 90ern boomen hatten, gerade zusammenschrumpft, weil eben die Gefragtheit ist gerade eben bei anderen Sachen. Und dann wirkt es so, als wäre es weniger gefragt. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich explizit weniger epische Fantasy erscheint oder ob nur wirklich so viel mehr von dem anderen erscheint, dass es uns total wenig vorkommt von der epischen Fantasy her. Und wahrscheinlich gibt's immer noch, es ist keine Hochphase, das stimmt. Also die Zeiten, wo David Gemmell und wie sie alle hießen, dann so in den 80ern ihre großen Serien veröffentlicht haben, das haben wir gerade nicht. Aber zum Beispiel, wie gesagt, diese Romantasy-Subgenre-Sachen, die ja auch episch sein können vom Setting her, die schlagen sich ja auch in Serienform sehr gut. Also ich glaube einfach, es ist wirklich gerade nur dieses florierende Genre, das alles andere in den Schatten stellt. Und der Markt orientiert sich eben an dem, was erfolgreich ist. Das wird dann gepusht und dadurch kehren sich dann so die Pyramiden der Aufteilung, was ist gerade gefragt, auch mal um. Und dem Punkt sind wir gerade einfach.
Ja, ich denke, ich beobachte das auch im Bereich der Videospiele. Zumindest bilde ich mir das ein. Ich habe ja kürzlich Dragon Age The Veilguard besprochen, das auch auf einer Serie beruht, die mal richtig epische Anfänge hatte. Und die jetzt von BioWare wiederbelebt wurde, allerdings auf eine Art, die mich auch eher enttäuscht hat. Und da habe ich auch das Gefühl, dass aufgrund der kurzen Dialoge diese Coolness in den Situationen, wenn sich die Charaktere begegnen, also Pseudo-Coolness, dann diese überzeichneten Charaktere, auch der Fokus auf Beziehung, also dass man wirklich als Held mit jedem der Charaktere letztlich ein Techtelmechtel anfangen kann. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das ein Spiegel der Zeit ist. Aber bevor wir das jetzt hier auf die epische Fantasy konzentrieren, sei schon mal angekündigt, dass wir beide dazu noch mal separat eine ausführliche Folge machen, ne? Zu High Fantasy, epischen Fantasy und so weiter. Und heute geht es eigentlich um was ganz anderes. Und zwar um Terry Pratchett und die Scheibenwelt. Da gab es in der Vergangenheit sogar 1-2 Anfragen, ob wir nicht mal dazu irgendwas machen können. Nur bin ich da immer so ein bisschen ausgewichen, weil ich da tatsächlich nicht so viel Fachkompetenz mitbringen kann. Ich habe mal in meinen Regalen geschaut und ich habe keinen Roman von Terry Pratchett. Ich habe alles, was ich weiß über Rincewind und die Scheibenwelt, weiß ich aus Videospielen, die, ich glaube, Ende der 90er gab es mal eine Adventure-Reihe, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Und deswegen bin ich natürlich super froh, dass der Christian Endres da durchaus ein Experte ist, ne?
Ja, ich bin ein ganz großer Pratchett-Fan, schon sehr lange, 25, 30 Jahre fast. Das ist einer meiner Lieblingsschriftsteller, auch einer der einflussreichsten Schriftsteller auf mein eigenes Schaffen, Fantasy-Schaffen auch.
Wie schlimm ist es dann für dich, wenn ich sage, ich habe keinen Roman?
Ja, ich wollte gerade sagen, sorry Jörg, wir müssen diesen Podcast abbrechen.
Ja. Oh Gott, oh Gott.
Ja, ich meine, wir haben ja auch gesagt, wir fangen wie immer bei unseren Genre-Reisen mit einer kleinen Übersicht an. Denn natürlich ist die Scheibenwelt in dem Bereich von der Genre-Einordnung her nicht episch, sondern sie ist Fantasy-Comedy oder Funny-Fantasy, wo dann auch die Funny-Science-Fiction dazugehört. Und die hat eigentlich eine ziemlich lange literarische Tradition. Zum Beispiel Lewis Carroll, Jonathan Swift, E. Nesbitt, das sind so die Klassiker, würde ich sagen, die man gar nicht unbedingt als Funny Fantasy betrachtet oftmals, aber da reichen die Wurzeln eigentlich hinein, also in die Wunderland-Romane und in Gullivers Reisen und diese Sachen, die halt so satirisch, slapstickig mit fantastischen Elementen schon wirklich sehr früh, 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, gespielt haben.
Ha, Gullivers Reisen habe ich zumindest als Comic.
Immerhin, du bist noch nicht ganz verloren. und natürlich haben auch Bücher und Klassiker wie der Hobbit aus den 30ern humorvolle Elemente und witzige Komponenten, aber es ist nicht so das Hauptaugenmerk von Tolkien gewesen, ein witziges Buch zu schreiben. Der Witz hat einfach zum Style seiner epischen Fantasy, um nochmal den Anfang aufzugreifen, dieser Witz hat einfach zu dem Charme seiner epischen Fantasy dazugehört. Und wenn wir von Funny Fantasy oder Funny Science Fiction in der Moderne sprechen, dann meinen wir eigentlich wirklich Werke, die so diesen Humor als zentrales und durchgehendes Motiv in ihren Geschichten haben, wie eine Comedy, das auch so ein bisschen immer im Vordergrund haben und die auch ganz bewusst und regelmäßig schmunzeln und lachen entlocken wollen.
Dann ist doch der Hobbit tatsächlich das, laut deiner Definition, das Witzigste, was ich in meinen Regalen habe in diesem Bereich der Fantasy. Wie kommt das eigentlich, dass das, also es kann natürlich einfach sein, dass das nicht mein Geschmack ist. Ich habe noch nie so richtig, wie soll ich sagen, Lust gehabt auf diesen Humor in der Fantastik. Ich weiß gar nicht warum. Aber es ist ja auch eher ungewöhnlich, ne, dieses Genre, oder? Würdest du sagen, das ist ganz natürlich gewachsen mit den anderen Bereichen, die wir bisher besprochen haben?
Das würde ich so sagen und das wäre auch der nächste Punkt auf meiner Zeitreise durch das Subgenre gewesen. Wobei ich mir bei einer Sache nicht sicher bin oder es halt nur aus meiner persönlichen Herangehensweise aufschlüsseln kann. Ich lese die Art von Fantasy, die Funny Fantasy, nicht, weil ich mich totlachen will. Ich mag einfach die Geschichten und ich mag den Humor. Und wenn mich das nur so ein bisschen zum Grinsen oder zum Schmunzeln bringt oder einfach so ein bisschen ein leichterer Ansatz ist und trotzdem ernste Themen behandelt, weil Humor ist natürlich immer auch ein Mittel, um wirklich wichtige und große und soziale Themen und die ganze Menschheit zu behandeln, das werden wir dann bei Pratchett gleich noch sehen. Das gefällt mir einfach, diese gewisse humoristische Leichtigkeit und dieses, ja, diese Klaviatur oder diese Instrumente, mit der da einfach eine Geschichte erzählt wird. Also ich lese es wirklich nicht, weil ich jetzt, wie wenn ich auf einen Comedy-Abend gehe, am laufenden Band mir auf die Schenkel klopfen möchte. Mm. Das ist gar nicht meine Intention. Für mich ist es einfach Fantasy, die halt so ein bisschen so eine Schmuntergarantie vielleicht hat und einfach so einen weicheren Ansatz auch so ein bisschen wählt.
Das war mir auch sympathisch bei meinen Kontakten zur Scheibenwelt, die sich, wie gesagt, auf das rein Digitale beziehen. Also ich als Videospieler habe dann, ich glaube, das war Mitte der 90er, die Adventure-Reihe gespielt. Dann schien drei Teile als klassische Point-and-Click-Abenteuer, also sowas wie Monkey Island und Co. Bei Psygnosis, glaube ich, für den PC, für Sega Saturn und so weiter. Und da habe ich Rincewind kennengelernt und da fand ich das auch amüsant. Das hat wirklich Spaß gemacht. Die waren auch übrigens recht anspruchsvoll von den Rätseln her. Also Discworld, Discworld 2 und Discworld Noir. Von daher hatten die auch immer einen guten Ruf. Und alle, die die Romane parallel gelesen haben, für die war es natürlich ein, ja, wie soll man sagen, ein Pflichtspiel.
Ja, die waren auch sehr werkgetreu. Das muss man sagen, die Atmosphäre und auch so der Sound und gut ist von der Optik, jeder hat seine eigene Vorstellung damals noch gehabt, aber ja, das hat Scheibenwelt-Fans schon zu Recht begeistert. Also Discworld auf Englisch, Scheibenwelt auf Deutsch, um das einmal gesagt zu haben.
Wie gesagt, das waren meine letzten Berührungspunkte und diese drei Adventure sind zwischen 1995 und 99 veröffentlicht worden. Das letzte, wie gesagt, Discworld Noir. Danach hatte ich aber nicht dieses Bedürfnis, mich in die literarische Welt zu stürzen. Das liegt natürlich ganz einfach auch daran, dass da immer wieder was anderes aufkam, mit dem man sich so beschäftigt hat. Aber gleichzeitig auch daran, dass ich für mich jetzt zum Beispiel diesen Humor aus irgendeinem Grund innerhalb der Fantastik auch gar nicht so suche.
Dann schauen wir mal, ob wir am Ende des Podcasts dir auch Lust auf die Bücher gemacht haben werden, wobei ich mir da jetzt schon ziemlich sicher bin.
Da bin ich mal gespannt, okay.
Und die Scheibenwelt hat ja 1983 begonnen, aber vorher gab es noch so ein paar Wegpunkte der modernen Funny Fantasy, Funny Science Fiction, die wir im Geiste unserer Genrebetrachtung vielleicht einfach mal kurz abhandeln sollten, auch damit man sieht, dass da gar nicht so viele so große Vorläufer waren, bevor da Terry Pratchett in der Scheibenwelt kam. Also in der Fantasy zum Beispiel sehr früh, 1939, dann aber bis in die 1980er, war natürlich Fritz Lieber mit Fufford und dem Grauen Mausling, die Pratchett übrigens auf der Scheibenwelt auch mal parodiert. Da hat ja Lieber sehr früh diese ganzen klassischen Schwert- und Magie-Fantasy-Archetypen und Klischees schon in den Pulps damals noch mit Humor aufgeladen und so ein bisschen augenzwinkernd immer wieder betrachtet, diese ganzen Manierismen, die Conan und Co. eingeführt haben. Und das war schon, es ist natürlich noch klassische Schwert- und Magie-Fantasy immer gewesen, aber hat schon diesen Ton und diesen parodistischen Umgang mit der klassischen Fantasy so, ich sag mal so, eingeleitet, einfach sehr früh in den Pulps. Es hat dann aber tatsächlich bis in die 70er gedauert, bis so die ersten Funny-Fantasy-Platzhirsche und auch ja Dauerbrenner irgendwo erschienen sind, vor Pratchett. 1977 hat Pierce Anthony seine Xanth oder Xanth-Serie mit X am Anfang gestartet und die steuert tatsächlich jetzt in den 2020ern stramm auf ihren 50. Roman im englischsprachigen Original zu. Es ist richtig beeindruckend, finde ich.
Ja, also Faft und der Mausling, die habe ich natürlich in meinen Regalen. Das ist ganz interessant, dass das so eine gewisse Wurzel war. Also, dass da durchaus schon so satirische Züge enthalten waren. Und von Xan zum Beispiel habe ich auch gar nichts.
Okay. Das lief früher auf Deutsch bei Basta Lübbe. Ich glaube, so 20 Romane haben die geschafft und dann irgendwann aufgehört. Seitdem nur noch auf Englisch. Und auch bei Bastei im Original 1978, also nach Pierce Anthony gestartet, die Dämonenreihe von Robert Bob Asprin mit Skeef, dem Magier, und Ass, dem Dämon, die mit zwischen Science Fiction und Fantasy durch die Dimensionen so gehopst sind. Das war auch ein sehr lustiger Genre-Mix, wobei ich glaube, dass man sich, wie ich, wahrscheinlich als Teenager in die Serie verlieben musste, denn der Humor ist ein bisschen low-level. Wenn man so als Erwachsener nochmal liest, denkt man sich so, ja, gut, dass ich das als Kind lieben gelernt habe. Und Asprin hat dann später auch noch mit Fields Company eine funny Science-Fiction-Serie gemacht. Und ich erinnere mich an ein Interview mit Bob vor ein paar Jahren vor seinem Tod. Da hat er mir erzählt, dass er die Dämonenreihe immer so als Fantasy-Literatur-Antwort aus seiner Feder auf die Bing Crosby-Movies gesehen hat, diese ganzen amerikanischen Comedy-Do-Road-Movies und sowas. Ja, und in der Science-Fiction haben wir noch wesentlich früher und auch wesentlich bekanntere funny Geschichten gehabt. Also zum Beispiel Frederick Brown hat schon die grünen Teufel vom Mars in den 50ern geschrieben. Es gab Harry Harrisons Stahlratte, der ist auch in Deutschland ziemlich bekannt, Steel Rat. Und 1978, jetzt sind wir wieder in den 70ern, hat natürlich Douglas Adams' multimediales Franchise Per Anhalter durch die Galaxis als Radiodrama begonnen, bevor es dann ja eine Trilogie in 5 Teilen wurde.
Okay, das ist natürlich zeitlos cool. Das habe ich auch sehr gern gelesen. Passt zwar jetzt nicht in den Bereich Fantasy, aber dann habe ich doch etwas Älteres, was man zu der Gattung rechnen kann im Regal. Schön, freut mich.
Ja, gut, haben wir wenigstens was geleistet hier und dann Erde gerettet. Und Douglas Adams war ja auch am Rande bei Monty Python involviert, weil die ja 1969 schon auch mit lustiger Fantasy oftmals hier in Sketchen aktiv waren. Und natürlich gibt es schon seit 1963 in England Doctor Who und der ist ja auch sehr humorvoll in seinem Ansatz für Science Fiction. Ja, und 1983 begann eben dann die Legende von Terry Pratchetts Scheibenwelt. wobei es relativ bescheiden begonnen hat, denn der erste Roman, Die Farben der Magie, lief mit gerade mal einer Auflage von 500 Exemplaren vom Stapel und davon landeten die meisten in Bibliotheken. Aber es hat sich dann eben doch durchgesetzt und wurde am Ende eine riesengroße Serie mit über 40 Romanen. Terry Pratchett hat weltweit 100 Millionen Bücher verkauft, in über 40 Sprachen übersetzt. Es wurde, wie du schon gesagt hast, die Scheibenwelt gab es als Videogames, es wurden Comics gemacht, es gab Fernsehfilme, es gab Serien auch, zuletzt eine Streaming-Serie, die zwar sehr frei war, aber trotzdem. Und Terry Pratchett ist ja so, wie soll ich sagen, er war ein Ausnahmeautor, er ist einer der erfolgreichsten englischsprachigen Autoren, er war ein grandioser Menschenversteher, er war außerdem passionierter Schlapphutträger, man hat ihn selten ohne Hut gesehen, und er ist leider 2015 mit nur 66 Jahren an den Folgen einer sehr schweren Alzheimer-Erkrankung gestorben.
Ja, und seine Anfänge waren ja auch sehr bescheiden, wie du angedeutet hast, im Jahr 1983. Ich meine, er hatte auch bei einer in England bei einer Firma gearbeitet. Also er war nicht sofort natürlich Schriftsteller.
Genau, er hat als Pressesprecher von einem Energieversorger gearbeitet. Ich glaube, es war so Atomenergie. Und er hat schon als junger Mann, so mit 19, bei einer Lokalzeitung gearbeitet und hat da seine ersten fantastischen Geschichten, ganz kurze 1-2 Seiten Glossen immer so geschrieben. Das waren so seine Anfänge. Es gibt ja auch ein paar Einzelromane von ihm, teilweise Science-Fiction, teilweise Fantasy, teilweise Historie, also Strata, die dunkle Seite der Sonne, die Teppichvölker, also alles Nicht-Scheibenwelt-Sachen, Dunkle Halunken, so eine Charles Dickens-Nummer, aber die Scheibenwelt ist natürlich sein zentrales Werk.
Ja, und die wirkt in den 80ern, wenn ich das noch einwerfen darf, also 1983, da befinden wir uns in einer Zeit, da verkauft man von He-Man und den Masterfiguren 80 Millionen weltweit. Da ist Conan der Barbar im Kino, kurze Zeit später Conan der Zerstörer, und innerhalb der Fantasy dominieren eher so die epischen, typischen, heroischen Fantasy-Themen. Von daher sind seine Scheibenwelten, als sie auftauchen, schon als exotisch zu beschreiben, oder?
Einerseits hast du wieder Scheibenwelten gesagt. Das treibe ich dir noch aus. Es ist immer nur eine Scheibenwelt.
Ja, hast mich wieder erwischt.
Denn, also um das mal auch nochmal als Basic zu haben, die Scheibenwelt ist eine flache Alternativwelt, also keine Rundwelt, kein Globus wie unserer, sondern wirklich so ein Pfannkuchen quasi, und der wird auf den Rücken von 4 großen kosmischen Elefanten getragen, und die wiederum bewegen sich auf der riesigen Sternschildkröte Groß Atuin langsam durchs Universum. Also da ist auch so ein bisschen das hinduistische Weltbild und das altertümliche Weltbild eingearbeitet.
Okay, also es ist kein Multiversum oder sowas.
Nee, das ist einfach die Scheibenwelt.
Jetzt habe ich es verstanden.
Und es gab dann auch mal eine Reihe, die Gelehrten der Scheibenwelt. Da hat sich Pratchett mit einem Physiker und einem berühmten Mathematiker zusammengetan und hat mit so einer Rahmenhandlung über die Zauberer der Scheibenwelt, die aber so eine Verbindung zu unserer Rundwelt und Realität hergestellt haben, quasi so wissenschaftliche Sachbücher gemacht. War auch sehr spannend. Aber das ist das Einzige, was eine Verbindung hat mit den Welten. Es gibt natürlich auch die Kerker-Dimensionen in der Scheibenwelt, die so das Gegenstück zu Lovecrafts kosmischen Dimensionen oder so sind. Das gibt's natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass da wie im Spider-Verse irgendwie 50 Scheibenwelten zusammen existieren, sondern es ist schon so, du hast die Scheibenwelt und das ist eben die eine, die da auf der Sternenschildkröte durch den Kosmos getragen wird, mit einer eigenen Mythologie und allem drum und dran.
Aber dann hat sich diese kleine humoristische Blüte aus dem Jahr 1983, die da vielleicht noch umzingelt war von der typischen heroischen Epik drumherum, die hat sich dann immer weiterentwickelt.
Ja, also die Scheibenwelt ist dann doch sehr schnell sehr steil gegangen und sehr populär geworden. Das hatte unterschiedliche Gründe. Also die ersten beiden Romane, auf denen auch die Videogames basieren, Die Farben der Magie und Das Licht der Fantasie. Da hat uns Pratchett zusammen mit dem dusseligen Zauberer Rincewind und einer magischen Truhe und mit Zweiblum, dem ersten Touristen der Scheibenwelt, quasi so auf eine Rundfahrt über die Scheibenwelt mitgenommen. Und das war gleichzeitig so wirklich auch noch sehr satirisch und parodistisch die klassische Fantasy aufs Korn genommen. Und deswegen muss man auch sagen, dieser vollmundige Witz und diese große Weisheit, für die Pratchett und die Scheibenwelt immer gefeiert haben, die findet man ehrlicherweise in den ersten beiden Romanen noch nicht. Es hat damals im Umfeld der boomenden epischen und Schwert- und Magie-Fantasy allemal gereicht, damit die Scheibenwelt gut aus den Startlöchern kam nach dieser ersten Auflage, dass Pratchett weitermachen konnte, dass er sich weiterentwickeln konnte und dann auch schon sehr früh mit dem dritten, vierten, fünften Roman richtig einen Zacken zulegen und eins oben drauflegen konnte. Aber die Anfänge, und das war damals eben so Parodie auf ein bisschen Conan, Parodie auf ein bisschen Dungeons and Dragons, Parodie auf ein bisschen Tolkien, Parodie auf ein bisschen Dragonlance, auf Fufford eben und den Mausling, die kamen drin vor. Und da haben halt die Fantasy-Fans, ob sie jetzt Computerspiele gezockt haben, ins Kino gegangen sind, Rollenspiele gespielt haben oder ja, aus heutiger Sicht klassische Fantasy gelesen haben, in diesen ersten beiden Scheibenweltroman, die übrigens eigentlich ein Roman in zwei Bänden sind. Also es ist eine Geschichte, die dann einer Duologie erzählt wird. Deswegen auch oftmals im Sammelband inzwischen erhältlich. Und da haben die Fantasy-Fans 1983 einfach viel gefunden, das vertraut war und doch einfach so witzig und anders, als sie es gewohnt waren. Auch so ein fluchendes Schwert wie ein Elric und ein Barbaren wie ein Conan und die Drachen eben, wie bei den Drachenreitern von Pern vielleicht auch. Und das waren halt bekannte Versatzstücke und die hat Pratchett augenzwinkernd durch den Kakao gezogen, aber nie auf eine böse Weise. Du hast immer gemerkt, er liebt die Fantasy und er macht da jetzt einfach was Lustiges draus. Und schon damals, und das ist, denke ich, ja, das war, glaube ich, der Grundstein einfach, den er da gelegt hat. Man hat trotz dieses satirischen Slapstick-Humors in den ersten beiden Bänden, der da wirklich noch anders ist, als sich dann später gefestigt hat, hat man schon aber in Ansätzen gemerkt, dass es Pratchett auch immer so um das Menschsein geht, dass er mehr machen will als nur Slapstick-Comedy.
Und dann habe ich zumindest gelesen im Vorfeld dieses Gesprächs, dass er auch dafür bekannt war, was jetzt auf den ersten Blick gar nicht zu passen scheint, Fußnoten einzubauen, ne?
Ja, also generell muss man sagen, Pratchett hat anachronistisch geschrieben. Also er hat über eine Fantasy-Welt geschrieben und hat als Vergleich trotzdem Flugzeuge, Züge oder Computer benutzt. Quasi mit dem Wissen von heute über seine Fantasy-Welt geschrieben, was ja oft als Bruch schon sehr ungewöhnlich ist und von einem Robert Howard oder einem J.R. Tolkien nie gemacht worden wäre. Mhm. Und Pratchett hatte, wie du sagst, eine riesige Vorliebe für Fußnoten. Da konnten Albernheiten drin stehen, kleine Mini-Geschichten zu seiner Welt und manche Fußnoten gingen auch über zwei Seiten oder eine ganze Seite. Also
das gibt's ja nicht.
Das ist postmoderner Einsatz von Fußnoten ist definitiv ein Markenzeichen der Terry Pratchett-Romane und auch seiner Scheibenwelt-Romane. Fans würde was fehlen, wenn in einem Scheibenwelt-Roman keine Fußnote drin gewesen wäre.
Ja. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, hat er in den ersten beiden Romanen, die das Ganze so begründeten, noch ein bisschen anders geschrieben als später, ne?
Genau, das ist so.
Und wie würdest du das jetzt beschreiben, den Unterschied?
Also erstens mal sind alle späteren Romane, so ab dem vierten, dann hat sich der Kanon gefestigt. Alle Namen, alle Nebenfiguren, alle Orte, auch so ein bisschen die Continuity, die ist dann einfach immer zu gewachsen und ging davon aus. In den ersten beiden Bänden, da heißt der Erzkanzler der unsichtbaren Universität in der Multikulti-Stadt Ankh-Morpork, die unsichtbare Universität ist der Hauptsitz der Scheibenweltzauberer, da heißt er noch anders als in späteren Bänden. Und der dritte Scheibenweltroman zum Beispiel, das Erbe des Zauberers, Anfang der 90er erschienen, ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsromane Fantasy, Scheibenwelt, also egal, wie man es jetzt eingrenzt. Und es ist immer noch ein visionärer, feministischer Fantasy-Roman, weil es geht halt darum, dass ein Mädchen mit wahnsinnigen magischen Kräften in der Männerdomäne der Zauberer durchstartet an der unsichtbaren Universität, obwohl sie unten halten wollen und ihre Kräfte ignorieren wollen. Und ein ganz wunderbarer Roman. Und da kommt auch schon so ein Proto-Esme-Wetterwachs vor. Und das ist dann aber in späteren Romanen die legendäre Oma-Wetterwachs. Und da ist so in der Continuity noch einiges einfach, das passt dann nicht mehr. Aber so in den ersten drei Romanen hat Pratchett sich ausprobiert und dann in diesem dritten Roman spätestens seine Stimme gefunden. Und so ab dem vierten, fünften Roman, also so Wachen, Wachen, Macbeth, der erste Hexenroman, und Gevatter Tod und der Zauberhut, das sind dann so die ersten Romane, wo im Kanon dann alles miteinander verknüpft war und immer gestimmt hat. Also ich sage das jetzt so locker flockig zur Erklärung. Die Scheibenwelt ist eine Reihe, die aus 40 Bänden besteht, aber sie besteht aus einzelnen Subserien. Das heißt, es gibt fünf Romane mit den, also fiktiv die Zahl, 5 Romane mit den Zauberern der unsichtbaren Universität Rincewind und Truhe, 5 Romane mit Oma Wetterwachs und den Hexen aus den Spitzhornbergen in den Highlands der Scheibenwelt, 7 Romane mit Gevatter Tod als Hauptfigur, 5 Romane, wo Ankh-Morpork die Stadt so im Zentrum steht und die Zivilisation, 5 Romane, wo die Stadtwächter im Mittelpunkt stehen, dann noch ein paar Märchen der Scheibenwelt und ein paar Einzelromane wie Einfach göttlich über Religion oder Pyramiden in so einem ägyptischen Setting. Und man tut sich am leichtesten, wenn man die Scheibenwelt chronologisch liest, weil dann hat man natürlich nicht nur alle Romane in Reihe zueinander, sondern du hast auch die Charakterentwicklung innerhalb dieser Subserien. Also wie entwickeln sich die Oma Wetterwachs und die Hexen? Wie entwickelt sich die Stadtwache von Band zu Band? Also die beste Lesereihenfolge ist die chronologische.
Und wenn ich jetzt sowas höre wie Ankh-Morpork und so weiter, hat sich Pratchett einfach überall bedient, sprachlich, oder hat er auch bestimmte Quellen gehabt, über die er mal gesprochen hat, oder einfach wild zusammengemischt?
Es ist ein bisschen ein wilder Mix, aber zum Beispiel die Stadtnamen oftmals oder die Wappen der Gilden in Ankh-Morpork, die Mottos von denen sind immer lateinisch zum Beispiel. Also das ist wieder das, wo ich vorhin schon gesagt habe, dieses anachronistische. Pratchett nennt es nie Latein, aber er benutzt die Sprache einfach, weil es in unserer Welt so gemacht wird, dass die Gilden-Mottos oft in Latein sind, so nach dem Motto. Obwohl die viele Teile der Scheibenwelt von den Namen her natürlich britisch geprägt sind. In den deutschen Übersetzungen, die lange vom inzwischen Science-Fiction-Bestseller-Autor Andreas Brandhorst gemacht wurden, wird dann natürlich viel deutsch lokalisiert. Also die Namen sind dann eingedeutscht zum Beispiel oftmals. Also der Hauptmann der Stadtwache, Grimes, wird dann im Deutschen einfach zu Sam Mum, ja, weil Mum ist eben so die Entsprechung und das sind so.
Ah, okay, das ist dann schon ein deutlicher Unterschied, ne?
Ja, absolut. Es gibt auch Hardliner-Puristen, die sagen, Pratchett muss man auf Englisch lesen. Als dann vor ein paar Jahren mal die Übersetzung gewechselt hat, wurden Neuübersetzungen älterer Bände gemacht und neue Romane, die letzten kamen dann nur noch von anderen Übersetzern raus. Mich persönlich hat das nicht groß gestört, aber es gab dann schon auch Leute, die gesagt haben, also hey, jetzt haben sich die Zauberer 30 Jahre lang im kollegialen Du geduzt an der unsichtbaren Universität und jetzt siezen sie sich plötzlich, das geht gar nicht. Das ist so dieses, wie du es immer hast, wenn du mit so fanfreundlichen Franchises zu tun hast, die einfach ein Fandom haben. Das ist wie Jon Snow und Jon Schnee bei Game of Thrones oder der alten und der neuen Hobbit, Herr der Ringe-Übersetzung oder so. Das ist, finde ich, immer ein Zeichen dafür, dass so ein Franchise oder eine Serie, auch eben die Scheibenwelt, dass die groß ist, dass darüber diskutiert wird, wenn was verändert wird, dass sie aber auch verschiedene Übersetzungen verträgt und wie soll ich sagen, also innerhalb des Deutschen gibt es dann nochmal eigene Nischen der Diskussion, weil natürlich die duzenden Zauberer hast du im Englisch nicht. Die sagen halt einfach you und dann ist es in deinem Interpretationsspielraum als Leser des Englischen, wie ist die Ansprache, du, ihr, sie, euer. Und im Deutschen wird das halt festgelegt natürlich, was dann natürlich auch nochmal durchaus einen Unterschied im Ton zum Original darstellt. Und dann hat man sich im Deutschen an dieses Du, das Kollegiale, das fast biedermeierische Du so gewöhnt. Und als das dann auf das aber nicht unlogische Sie gekippt wurde, war das halt befremdend.
Ja, und wie du schon angedeutet hast, Pratchett hat ja anscheinend keine Hemmungen gehabt, die Gegenwart, aktuelle moderne Sprache in sein Universum zu übertragen und damit zu spielen, also mit den Bezügen. Und da gibt es ja auch diesen Bibliothekar in der Uni, glaube ich, oder so, der ja auch ein Orang-Utan ist, ne?
Genau, das ist eigentlich ein Zauberer gewesen in der unsichtbaren Universität, aber Bücher strahlen sehr viel Magie ab und durch einen Unfall in der Bibliothek wurde er in einen Orang-Utan verwandelt, was für seinen Job aber sehr gut war. Dann kann sich jetzt durch die Bibliothek hangeln und kann immer sehr viele Bücher auf einmal nehmen, aber man sollte, und er sagt halt immer Uck, ja, ist klar, weil er spricht nicht mehr menschlich. Man sollte aber auf keinen Fall den Fehler machen und in seiner Gegenwart das A-Wort verwenden. Also wenn du ihn Affe nennst, geht's dir echt schlecht.
Und Pratchett hat dann ja auch in der Gegenwart die Orang-Utan Foundation unterstützt und ja, also der hat tatsächlich diese Verbindung zwischen seinen fiktiven Welten mit der Gegenwart bis ins Letzte so durchgezogen.
Ja, und nicht nur das, also gerade Ankh-Morpork, die große Hauptmetropole der Scheibenwelt, in der sehr viele Geschichten spielen, gerade wenn sie mit der Wache zu tun haben oder später auch mit Feucht von Lippwig, einem Trickbetrüger, der die Post und das Bankwesen auf Vordermann bringt. Oder es gibt das Buch Die volle Wahrheit, da geht es um den Zeitungsdruck, der auf der Scheibenwelt etabliert wird und dadurch auch das Nachrichtengeschäft. Da merkt, also Pratchett hat es geliebt, mit unserer Moderne zu spielen in seinen historisch-fantastischen Büchern und deren Setting und hat uns dadurch immer so einen Spiegel vor Augen gehalten. Das ist eine der größten Leistungen und Freuden der Scheibenwelt. Und das ist auch das, was mich am Humor der Scheibenwelt-Bücher, weil wir es vorhin davon hatten, welche Art von Comedy reizt einen beim Lesen von Fantastik. Bei der Scheibenwelt, Pratchett hat einen sehr subtilen Humor in späteren Büchern. Und es ist, wie gesagt, sehr weise, sehr philosophisch. Er ist ein Menschenkenner. Er seziert das Menschsein, das Zusammenleben verschiedener Kulturen, das manchmal zu schnelle, schmerzhafte Wachstum von Kulturen, von Städten, von Zivilisationen, wie moderner Fortschritt wissenschaftlich oder technologisch die Gemeinschaften verändert. Das ist ja was uns heute auch noch beschäftigt. Das, was uns jetzt mit KI vielleicht auch beschäftigt oder mit Melting Pots durch Migration und alles Mögliche. Das ist das, was Pratchett schon in seinen Büchern in den 90ern, in den 2000ern, in den 2010ern immer wieder über diesen Spiegel der Fantastik auf eine ganz hervorragende und wunderbare und charmante und schmeichelhafte Weise gemacht hat. Und das ist für mich der Kern der Scheibenweltbücher. Die sind gute Fantasy, einfach so. Die sind gute Funny Fantasy, weil der Humor einfach stimmt, weil es genau meine Art von Humor ist. Es ist natürlich ein sehr britischer Humor, ein sehr, ja, doch auch ein schwarzer Humor zwischendurch. Und es ist aber eben auch diese Interpretationsfreudigkeit, dass ganz viele Elemente von Folklore bis Fortschritt immer wieder Einzug in die, aus unserer Welt, wie du sagst, in die Scheibenwelt halten und da behandelt werden. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt und ich sag's auch jetzt gerne nochmal, die Welt wäre definitiv, also unsere Welt, die wäre definitiv ein besserer Ort, wenn mehr Menschen Terry Pratchett's Scheibenweltromane lesen würden, weil ich glaube einfach, dass es abfärbt, wenn man 40 Bücher liest und so einen messerscharfen Blick auf die Menschheit von Terry Pratchett präsentiert bekommt und so ein bisschen mehr das Menschsein versteht. So ganz tolle Sätze, die auch heute vielleicht für Social Media oder so anwendbar sind oder für Social Media Mobs oder was auch immer. Er hat mir in einem Roman zum Beispiel, das ist eines der Pratchett-Zitate, die ich mir immer gerne gemerkt habe, Pratchett hat mal gesagt, der Intelligenzquotient, also der IQ einer Gruppe, errechnet sich so, du nimmst den niedrigsten IQ eines du nimmst den IQ des Gruppenmitglieds mit dem niedrigsten IQ und teilst den durch die Anzahl der Gruppenmitglieder. Dann erhältst du den Gesamt-IQ der Gruppe.
Ja, okay.
Also das ist so ein Beispiel für Pratchett's Humor.
Das heißt, hinter dem Schmunzeln, hinter den skurrilen Figuren und all den kreativen Bezügen, die bis in unsere Gegenwart reichen, steckt auch neben der Weisheit und ich sag mal so dieser Menschlichkeit, die du betont hast, auch eine Art von Gesellschaftskritik.
Auf alle Fälle, wobei es sanfte Kritik war, Pratchett hat nie den Zeigefinger erhoben. Er hat einfach aufgezeigt und dann darauf vertraut, dass du beim Lesen die richtigen Schlüsse ziehst. Pratchett er hatte eine feste Moral, aber er war kein Moralist. Er hat seine Werke nicht moralinsauer gemacht oder sowas, ne? Also bei aller Kritik tatsächlich, die vielleicht zu finden ist an diversen Sachen, die musste man sich dann schon, das musst du selber erkennen beim Lesen. Pratchett zeigt dir, das macht Fortschritt mit Menschen, vielleicht auch mit Trollen, Vampiren, Zwergen und Kobolden und allem. Platzhalter für Menschen allesamt. Und du musst dann erkennen, was es widerspiegelt aus unserer Welt, aus unserer Historie, aus unserer Gegenwart. Und das gelingt eigentlich immer.
Aber was ist dann innerhalb der Scheibenwelt der so ein bisschen der Motor? Man sagt ja immer, in der Literatur gibt es eigentlich die Liebe, den Tod und die Rache. Gibt es in der Scheibenwelt dieses Böse, gegen das gekämpft wird? Oder geht es da eigentlich um was anderes? Was treibt die Hauptfiguren so an?
Also das Leichte ist natürlich in den Romanen über Gevatter Tod, den Sensenmann geht zum Tod. Das ist eine easy Antwort. In anderen Romanen muss tatsächlich das Böse bekämpft werden. Es gibt kein großes, ultimatives Böse jetzt wie Sauron oder so. Aber es gibt halt immer wieder einzelne Bösewichte oder schurkische Organisation, zum Beispiel die Hexen um Oma Wetterwachs. Das ist so die schlauste und smarteste Hexe des Scheibenwelt-Hochlands, das so an die britischen, ans britische Hochland erinnert, so mit vielen Kreidefelsen und so. Die haben zum Beispiel oft mit den Elfen zu tun, die böse sind und aus ihrer eigenen Dimension kommen und dann durch so Elfensteinkreise in die Welt der Scheibenwelt, also in die Scheibenweltdimension kommen und für Ärger sorgen. Die haben auch mal mit Vampiren aus Überwald zu tun, die Hexen. Sie haben aber auch mal mit einer bösen Fee zu tun, die aus Hexenkreisen stammt, zum Beispiel. Die Stadtwächter haben es mal mit einem Serienmörder zu tun, mal mit Aufständen von Trollen oder von Golems oder mit einer Verschwörung, die mit Hilfe von magisch geschaffenen Drachen die Stadt zerstören will. Sowas. Und Rincewind, der Zauberer, der eigentlich immer nur in Ruhe gelassen werden und ein langweiliges Leben haben will, der hat es immer damit zu tun, dass sein Leben wesentlich aufregender und abenteuerlicher wird, als er eigentlich möchte. Meistens dadurch, weil er ja der Professor Professor für unbestimmte Studien oder Reisen. Jedenfalls wird er immer über die ganze Scheibenwelt gescheucht und landet an ganz bizarren Orten, dem Gegengewichtskontinent auf dem Kopf der Sternenschildkröte. Das ist so das Australien der Scheibenwelt. Er landet mal im Scheibenwelt-Gegenstück des chinesischen Kaiserreichs zum Beispiel. Und im zweiten Band von den ersten beiden Scheibenweltromanen, Das Licht der Fantasie, landet er ja sogar in so einer Art Raumschiff, mit der man über den Rand der Scheibenwelt, da geht der Wasserfall halt runter, das Meer als Wasserfall, der geht stürzt in den Kosmos und ein Rincewind wird quasi darüber geschubst, damit er gucken kann, was ist unter der Welt. Und
gibt auch Science-Fiction-Elemente innerhalb
der... Absolut, das ist auf alle Fälle Science-Fiction. Ich meine, es ist allein ja dadurch schon Science-Fiction, dass die Welt auf einer Sternenschildkröte durch den Kosmos läuft. Es gibt aber eben diesen und noch einen anderen Roman, das war einer der Illustrierten von Paul Kidby, wo es ums Raumfahrtprogramm so ein bisschen der Scheibenwelt geht, die Zauberer der unsichtbaren Universität haben den ersten Computer der Scheibenwelt, der mit Bienen und Ameisen und Zahnrädern betrieben wird. Hex, der bringt dann so Fehlermeldungen von den Mäusen im Zahnrad wie kein Käse mehr oder sowas. In den späteren Bänden geht es, wie gesagt, die Druckpresse. Es geht um die Klackertürme, das sind so Funktürme. Es geht ums Postsystem, es geht ums Bankwesen. Es geht um die erste Eisenbahn, also Dampfeisenbahn der Scheiben. Die Industrialisierung ist generell ein großes Thema. Und wenn du in einer Fantasy-Welt, die so klassisch episch ist mit Schwertern und Magie und Trollen und Zwergen und Drachen und Hexen, und wenn du da Industrialisierung und industriellen Fortschritt reinschmeißt, hast du eigentlich automatisch Science Fiction oder zumindest Science Fantasy, weil das ist ja nicht mehr so klassisch und episch dann, wenn plötzlich die Eisenbahn durch die Scheibenwelt zuckert.
Das heißt, gibt's innerhalb dieser Scheibenweltromane eine Art chronologische Entwicklung, dass irgendwann die Industrialisierung oder die Computerisierung stattfindet?
Also es hat auch ein bisschen mit dem Zeitgeist zu tun. Die sind ja 1983 gestartet. Das heißt, als die Bücher dann so mit Band 5, 6 die 90er erreichen, startet ja auch die Digitalisierung in unserer Welt durch mit den Computern. Und das, ich meine, nicht jeder Scheibenwelthaushalt hat jetzt einen Computer. Das ist nur ein Computer eben, aber wie so ein Rechenzentrum. Und das ist dann schon auf eine gewisse Weise präsent. Ein Schritt in dem frühen Wachenroman ist zum Beispiel auch das erste Gewehr der Scheibenwelt. Also Schusswaffen halten dann auch Einzug. Das wird danach aber gar nicht mehr überthematisiert. Und in den späteren Romanen kann man das dann aber definitiv feststellen, dass dieser zivilisatorische Fortschritt, Post, Bankwesen, Eisenbahn, Schiffe, Dampfschiffe, das kommt dann definitiv in diesen späteren Romanen stärker vor. Und wenn du es so betrachtest, hat es auf alle Fälle eine eigene Timeline der Entwicklung dieser Welt. Die Welt ist am Anfang in den ersten 10 Romanen weniger technologisiert als in den letzten der 40 Romane so rum.
Und wenn ich das jetzt so höre, auch wie du Rincewind charakterisiert hast, das ist quasi so, ja, nicht unbedingt ein Antizauberer, aber so wie so ein ewiger Student, der eigentlich nichts kann, der nichts gelernt hat, aber trotzdem irgendwie immer einberufen wird, um sich irgendwelchen Problemen da draußen zu widmen. Und gleichzeitig hast du erwähnt, diese englischen Bezüge, also sowohl zu der Landschaft als auch zu einigen folkloristischen Sachen, da drängt sich natürlich die Frage auf, inwiefern diese Scheibenwelt auch so ein Vorbild war für Rowlings Harry Potter.
Das vermag ich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ich habe auch nie ein Bezug drüber gelesen. Ich kenne vor allem ja eigentlich diese alte Frage, ob Gaimans Timothy Hunter die Bücher der Magie nicht mehr Harry Potter vorweggenommen hat. Und ich glaube, das gilt generell. Ob das jetzt Harry Potter ist oder ob das meine Prinzessinnen sind. Wir stehen immer auf den Schultern von Giganten und das, was wir selber lesen mögen, konsumieren, was uns begeistert und unsere Liebe für die Fantastik weiter entfacht und anfacht, das beeinflusst uns und das kanalisieren wir dann bewusst oder auch unterbewusst in unseren Werken. Das ist selten böse oder Plagiatsabsicht, das ist einfach, so funktioniert Kreativität. Ich glaube, Terry Pratchett, der oft von eben so Atomen und magischen Partikeln, einem anderen Element und so, die im Universum durch die Gegend schießen, geschrieben hat, hätte die Definition hoffentlich gefallen. Das Kreativität, das sind alles die Teilchen, die wir schon dadurch beschleunigt haben, dass wir es gelesen haben und die brettern durch unser Unterbewusstsein und wenn sie an die richtige Membran aufschlagen, dann sprühen Funken und so entsteht Kreativität und dann schaffen wir unsere Geschichten. Es ist selten heutzutage, dass du irgendeine fantastische Geschichte liest und die ist komplett originär oder sie hat keine Anspielungen oder versteckte Referenzen oder eben einfach nur Vorbilder und Vorläufer, die drinstecken. Und das finde ich auch eigentlich voll okay, ohne dass man jetzt um jedes das Etikett mit dem Schnürchen hinmachen muss, um zu sagen, also das ist jetzt eindeutig Terry Pratchett oder so. Ich kenne es aus meinen Werken. Ich glaube, wenn jemand die Prinzessin liest, kommt er nicht drauf, dass Terry Pratchett einer meiner liebsten, vielleicht sogar mein liebster Fantasy-Schriftsteller ist. Aber vielleicht dann über den doch ein bisschen moderneren Ton oder das augenzwinkernde Spiel mit den Fantasy-Klischees, wenn du dann Pratchett-Fan bist, so hoffe ich, liest du meine Prinzessin und siehst vielleicht, hey, da sehe ich eine Parallele zu Pratchett und hey, ich weiß ja jetzt, dass Christian Endres ein Fan von Terry Pratchett ist und das ergibt dann absolut Sinn oder so.
Ja, jetzt ist natürlich Harry Potter auch keine Funny Fantasy in dem Sinne, aber dadurch, dass die Autorin eben auch aus Großbritannien kommt und dass sie sich ähnlich mit Zauberei und Co. auseinandersetzt, als auch mit mythischen Figuren, dachte ich, da gäbe es vielleicht irgendwelche gegenseitigen Bezüge. Was ich auch interessant fand, war, dass Pratchett ja teilweise einen Co-Autor hatte, der ebenfalls sehr bekannt ist, und zwar Neil Gaiman.
Einmal. Die beiden haben zusammen das Nicht-Scheibenweltwerk, ein Einzelroman Good Omens, ein gutes Omen geschrieben, sehr früh in Gaimans Karriere, das ja jetzt dann von Amazon Prime mit 2 Staffeln und jetzt nach den nicht so schönen Entwicklungen um Gaiman mit einem Film beendet wird, quasi statt einer dritten Staffel.
Okay, also das war eine recht kurzfristige Zusammenarbeit.
Ja, aber sie sind immer Freunde gewesen. Gaiman hat später auch mal ein Vorwort für einen Scheibenwelt-Sammelband geschrieben und einen sehr herzigen Nachruf dann auch auf Sir Terry. Also die beiden waren in Terry Pratchetts Leben immer irgendwie, solange Terry Pratchett gelebt hat, dann immer verbunden irgendwie.
Ah, du hast gerade Sir gesagt. Er hat ja tatsächlich, wurde er zum Ritter geschlagen in England? Er hat ein eigenes Wappen, ne?
Ja, für seine Verdienste für die englische Literatur und das Empire wurde er zu einem, ich glaube, Knight of the Empire ist, glaube ich, der korrekte Titel, aber Heraldik ist nicht so meines.
Jetzt haben wir bei unserem letzten Gespräch über Ray Bradbury festgestellt, dass das eigentlich so ein bisschen Everybody's Darling war innerhalb der Literatur. Trifft das auch so ein bisschen für Pratchett zu? War das auch eine sympathische Figur, die innerhalb der, ich sag mal, Szene der Literatur und so weiter immer gut ankam?
Ja, also ich würde auf alle Fälle sagen, er war wahnsinnig respektiert. Er wurde auch gefeiert und hofiert von einer riesigen Leserschaft, auch von seinen Kolleginnen und Kollegen. Hin und wieder war er ein bisschen bissig, aber das gehört zu diesem, glaube ich, zu diesen sehr klugen Menschen dazu, die ein bisschen manchmal ungeduldig werden, wenn die Menschen zu vernagelt sind oder so. Er ist halt auch ein Brite gewesen, das ist natürlich auch ein eigener Menschenschlag manchmal. Und ich glaube, in seinen Büchern war er vielleicht ein bisschen weicher und, ja, nicht netter, aber sonniger manchmal, als das vielleicht in der Realität war, aber Pratchett war wohlgelitten, er hat ganz tolle Touren auf der ganzen Welt gemacht, war da sehr beliebt, es gibt immer den Witz, dass er sogar Toilettensitze, wenn man sie ihm hingelegt hat, signiert hat, er hat alles signiert, und wenn es lebt, hat es auch nichts gemacht, Hauptsache es hat nicht gezappelt. Und ja, ganz besonderer Humor und mir hätte es gefallen, ihn mal persönlich kennenzulernen, das war mir nie vergönnt, ich hätte ihn gerne mal getroffen.
Ja, ich höre da schon, dass du ein ganz, ganz großer Fan bist. Und du hast ja auch schon gesagt, dass er dich und dein Schaffen stark beeinflusst hat, dass für dich der Fantasy-Autor ohnehin ist. Und er hat natürlich auch zig Auszeichnungen bekommen, den Locus Award für viele Romane, den World Fantasy Award für sein Lebenswerk 2010, wurde aufgenommen in die Science Fiction Hall of Fame 2017 und vermutlich könnte man die Liste noch viel weiterführen.
Ja, und wie gesagt, diese 100 Millionen verkauften Bücher weltweit sind ja auch ein Ritterschlag für sich im Literaturbetrieb.
Und damit ist er neben Rowling dann auch der erfolgreichste britische Autor der Fantastik, ne?
Ja, ich glaube, man könnte es sogar auf englischsprachig ausweiten.
Ui.
Aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich war ehrlich gesagt ganz erstaunt. So vor 3-4 Jahren, als ich mir schon mal einen Artikel zuletzt zu ihm geschrieben habe, waren es noch 80 Millionen verkaufte Bücher. Und jetzt in den paar Jahren ist das eben auf 100 Millionen hochgegangen. Da dachte ich so, wow, entweder neu gezählt oder echt nochmal gut Umsatz gemacht mit den Büchern.
Auf die ganzen Hörspiele und Verfilmungen gehe ich jetzt nicht ein, obwohl es bei den Filmen, glaube ich, gar nicht so viele waren, ne?
Ja, so eine Handvoll, zum Beispiel auch der mit dem Schneevater, wo Gevatter Tod als Weihnachtsmann aushilft, ist mal als Weihnachtsfilm gemacht worden. Sie haben die ersten beiden verfilmt und zuletzt gab es so eine ganz schräge Steampunk-Interpretation der Wache, wo Fans eigentlich alle mit dem Kopf geschüttelt haben. Was war das eigentlich? Was aber in sich dann trotzdem cool und stimmig war, halt nur keine gute Scheibenwelt-Adaption. Was ich tatsächlich mal interessant fände, das sage ich aber irgendwie immer wieder, wenn wir über so Sachen sprechen, wäre natürlich mal eine neue Animationsfilm-Geschichte. Da gab es früher auch mal was. Die Hexensachen wurden mal als Trickfilm adaptiert. Das war schon einige Zeit her.
Der letzte, den ich gefunden habe, war Maurice der Kater.
Genau, der ist vor 2-3 Jahren von einem deutschen Animationsstudio gemacht worden. Maurice der Kater, das muss man so wissen, so in den 2000ern hat Pratchett angefangen, Young Adult Bücher zu schreiben, also auch Scheibenweltbücher, die sich eher an junge Erwachsene richten. Und das erste davon war Maurice der Kater und das war eine Scheibenwelt-Neuinterpretation des Rattenfängers von Hameln.
Ach so, okay.
Das war Maurice, wo der Kater quasi mit den Mäusen zusammenarbeitet und dem Flöter. Die sind quasi eine Gang und knöpfen den Städten das Geld ab. Und dann die nächsten Märchen der Scheibenwelt, die handelten dann von der Hexe Tiffany W., eine junge Nachwuchshexe aus dem Hochland, die mit den Braveheart-mäßigen Kobolden von den kleinen freien Männern in den Hügeln halt so Abenteuer erlebt und so gegen die voranschreitende Dunkelheit vorgeht. Und diese Bände gehören aber auch mit zu den besten Scheibenweltbüchern. Wobei es gibt so viele gute. Ich warte eigentlich auch schon die ganze Zeit auf die Frage, dass du sagst, Christian, mit welchen Büchern soll ich denn jetzt anfangen?
Ja, dann würde ich sagen, go.
Go, okay. Also wir haben ja schon festgestellt, dass die Farben der Magie und das Licht der Fantasie, die ersten beiden, halt der chronologische Einstieg sind, sehr slapstickig, wenn man sich in der Fantasy auskennt, sehr witzig, aber dass sie eben noch nicht so diese Scheibenweltfestigkeit in der Konsistenz haben. Man kann aber trotzdem mit ihnen anfangen, klar. Ich persönlich würde aber mit einem der folgenden Romane anfangen. Also das Erbe des Zauberers, dieser feministische Fantasy-Roman über Hexen und Magier, habe ich ja schon vorhin von vorgeschwärmt. Das ist in meinen Augen immer noch ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt, weil es einfach ein super Roman ist, super knackig, so knapp ja, 300 Seiten. Und der ist schon, also das ist schon ein früher Höhepunkt gewesen, das Erbe des Zauberers. Macbeth ist eine Shakespeare-Parodie mit den Hexen um Oma Wetterwachs. Es ist der erste kanonfeste Roman mit Oma Wetterwachs und mit Nanny Ock, ihrer ja wesentlich lebensfroheren und trinkfreudigeren besten Hexenfreundin. Und wenn man dann so in den Hexenzyklus einsteigen will, dann sollte man Macbeth als erstes lesen. Wenn man die Stadtwache, die von vielen als Lieblings-Subserie betrachtet wird und eben auch Ankh-Morpork, diese Multikulti-Stadt, zuerst betreten möchte, sollte man unbedingt Wachen, Ausrufezeichen im Original Guards, denn das ruft man ja in einer Fantasy-Stadt, wenn es irgendwo Ärger gibt, Wachen! Und das ist der erste Stadtwachenroman und da müssen eben, ja, die Stadtwache ist eigentlich am Tiefpunkt, besteht nur aus Trotteln und Versagern, aber jetzt muss sie auf Vordermann gebracht werden, von innen heraus, von ihren vertrunkenen Kommandanten Sam Mumm, der so einen ganz beflissenen neuen Rekruten kriegt, den Hauptmann Karotte und zusammen mit, und dann kommen im späteren Verlauf der Wachenbücher dann noch eine Werwölfin dazu, die Zwergin Grinsi Kleinpo, ganz toller deutscher Name. Zum Schluss kommen dann sogar Zombies und Vampire zur Wache, als die Untoten sich mehr etablieren in Ankh-Morpork. Aber der Einstieg und auch ganz toller erster Scheibenweltroman wäre Wachen. Und unbedingt natürlich alle Romane um Gevatter Tod. Der ist auch, ich glaube, er ist mit Oma Wetterwachs meine Lieblingsfigur der Scheibenwelt. Es ist kein kaltherziger Sensenmann. Er ist ein ganz, ganz mitfühlender Sensenmann. Er versteht das Menschsein nur nicht, aber es fasziniert ihn. Und er hat auch eine ständige Midlife-Crisis und hadert mit seinem Job. Und eigentlich ist er zu gut für seinen Job, zu gutherzig. Und das führt immer mal wieder zu Problemen. Und dann hilft er eben später auch noch als Weihnachtsmann aus. Und dann muss seine Nichte Susanne, denn er hat zum Beispiel auch einen Lehrling namens Mord, der hat dann Nachwuchs. Und dann ist der Tod der Opa von einem Menschenmädchen, die aber seine Kräfte erbt und so. Und der erste Todroman, der quasi so sich komplett so mit ihm befasst, ist Gevatter Tod. Und Gevatter Tod, Wachen, Wachen, Macbeth, das sind, und das Erbe des Zauberers, das sind sichere Bänke als Einstieg. Wenn du davon einen liest, bin ich mir sicher, wird's nicht dein letzter Scheibenweltroman bleiben.
Okay, ich hab versucht, mir Notizen zu machen. Es fiel mir nicht so leicht, weil man schon merkt, dass du da in Sekundenschnelle kannst du zig Namen und Bezüge herstellen.
Ja, also ich gebe es zu, ich bin ein Scheibenwelt-Fanboy und das sage ich auch mit einem gewissen Stolz, sage ich mal. Es gibt aber noch wesentlich frenetischere Fans als mich. Ich versuche es nicht immer ganz so fanatisch zu machen, aber es ist eine große Liebe da und eine große Begeisterung. Und das sei ja auch mal erwähnt, ich habe die Scheibenwelt-Romane nicht nur einmal gelesen. Ich habe vor ein paar Jahren ein Reread-Projekt, ein Wiederleseprojekt gestartet und manche Scheibenwelt-Romane habe ich sogar schon teilweise zum dritten Mal gelesen. Also ich versuche so jedes Jahr 3 oder 4 Scheibenweltromane zu lesen. Mal mache ich es chronologisch, mal picke ich mir einfach einen Liebling raus und deswegen kann ich auch guten Gewissens jetzt noch von diesen ersten Bänden schwärmen, weil ich sie so in den letzten 5 Jahren alle nochmal gelesen habe.
Okay. Ich überlege gerade, ob mir ein Quiz einfallen würde, wie ich dich irgendwie testen könnte. Vielleicht mit einem Zitat und du müsstest sagen, von wem es kommt.
Wäre interessant, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde. Es gibt übrigens auch Scheibenwelt-Kalender, Scheibenwelt-Quizbuch, weil du es gerade sagst, ein Scheibenwelt-Lexikon. Und natürlich wurde die Scheibenwelt, während du dir jetzt irgendwas raussuchst, um mich bloßzustellen, natürlich wurde die Scheibenwelt auch von ihren beiden Coverkünstlern und Illustratoren geprägt. Der erste war Josh Kirby und nach ihm folgte der fast noch bessere, ganz anderer Stil, Paul Kidby. Deren Cover haben die Scheibenwelt definitiv auch geprägt. Paul Kidby hat gerade erst im englischen Original ein Buch veröffentlicht, wo er so seine Reise zu und durch die Scheibenwelt nochmal so dokumentiert zum Beispiel. Und mir fällt auch ein, während du noch suchst, dass es auch Anfang November, also kurz vor unserer Aufnahme hier, die Nachricht gab, dass Terry Pratchetts Roman Die Nachtwächter, einer seiner späten und wohl philosophischsten Wachen, Romane in der Penguin Classic Reihe neu aufgelegt wird. Und das ist in der britischen Literatur eine ganz große Ehre, weil das sind wirklich auch Romane wie Frankenstein und Sturmhöhle oder irgendwie diese großen Klassiker, die da immer wieder neu aufgelegt werden. Und da ist jetzt auch ein Roman der Scheibenwelt und von Terry Pratchett verewigt.
Mhm. So, jetzt habe ich doch hier was gefunden, mit dem ich dich ein bisschen auf die Probe stellen kann. Du musst auch gar nicht sagen, welche Figur das Zitat ausgesprochen hat, sondern vielleicht nur den Roman.
Ich versuche, ich gebe mein Bestes.
Und selbst wenn nicht, dann werden wir mal sehen, was hier so rauskommt.
Gevatter Tod wäre leicht, weil der spricht ja nur in Versalien in den Büchern.
Ja, okay. Also, das erste Zitat. Die meisten Götter würfeln, aber das Schicksal spielt Schach und zwar mit 2 Damen.
Klingt eher nach seiner Erzählstimme, ohne es einer Figur zuzuordnen, aber ich muss passen.
Das ist aus Die Farben der Magie.
Dem ersten Roman tatsächlich, ja.
Ja. So, dann weiter. Wieso sollte der König werden, der das Schwert aus dem Stein gezogen hat? Viel interessanter ist doch, wer es dort hineingesteckt hat.
Ich merke, mit Zitaten bin ich nicht gut.
Das stammt aus Hellebarden.
Ja. Das war der zweite Wachenroman, in dem die Schusswaffe erfunden wird, das Gewehr.
Ja, dann, warte mal. Nein, ich war Trinker. Alkoholiker haben mehr Geld.
Das klingt nach Sam Mumm von der Stadtwache.
Richtig, richtig. Da hast du doch einen Treffer. Damit belasse ich es auch. Ich will nicht damit nicht weiter.
In die Tiefe. Erfolgserlebnis nach Hause.
Ja, siehste.
Dann hoffe ich eigentlich, dass wir euch auch durch mein Versagen, trotz meines Versagens im Zitate-Quiz, die Scheibenwelt ein bisschen näher gebracht haben, auch die Funny Fantasy und dass ihr vielleicht jetzt tatsächlich mal alle zu einem Scheibenwelt-Buch greift oder wieder greift. Und auch du, Jörg, ich kann es dir echt nur empfehlen. Es ist eine ganz wunderbare Fantasy-Welt und es ist bereichernde Literatur. Und ich empfehle sie immer mit Nachdruck und mit ganz, ganz viel Scheibenwelt-Liebe im Herzen.
Also wenn du es jetzt nicht geschafft hast, dann schafft es keiner mehr. Oh, danke. Da waren ja einige ganz tolle Bezüge dabei. Es ist, wie das so ist, ne? Man hat so dunkle Flecken auf seiner Lektüreliste und dann hat man auf der anderen Seite noch diesen riesen Stapel an Dingen, die man eventuell noch mal irgendwann lesen will.
Na klar.
Und da kommen wir auch schon zu unseren Empfehlungen am Ende des Podcasts. Wir bringen ja immer was mit, das vielleicht noch mal interessant ist. Was hast du denn dabei?
Ich bin noch vom Quiz total fertig. Fang doch du heute mal an.
Okay.
Ich sammle mich für einen zweiten Tipp.
Ich wollte ja eigentlich etwas Passendes servieren. Aber wie gesagt, in meinen Regalen Funny Fantasy, da ist nicht so viel zu holen gewesen. Den Hobbit hattest du erwähnt, aber okay, den stelle ich jetzt nicht vor. Deswegen nehme ich was einigermaßen Aktuelles mit einem Bezug. Und zwar hat mich einfach riesig gefreut, dass der Ted Williams seine Saga um Austin Art beendet hat. Und zwar startete die ja im Jahr 1988. Ich habe ja den Drachenbeinthron schon mal empfohlen. Mhm. Ja, aber, richtig, es gab eben auch eine zweite Serie, die 30 Jahre später spielt. Und das ist Der letzte König von Austin Art. Und da stecke ich auch mittendrin und bin wirklich dankbar, dass dieser Schriftsteller das jetzt beendet hat. Und zwar mit dem Roman The Navigator's Children. Den habe ich noch gar nicht gelesen. Ich bin noch gar nicht so weit in dieser Saga. Aber ich kann euch wirklich Der letzte König von Austin Art empfehlen, weil Ted Williams da auf eine sehr, sehr bildhafte, detailversessene Art erzählt. Er kommt auch viel schneller zum dramatischen Punkt als noch in der Drachenbeinthron. Da brauchte man sehr viel Geduld, bis es da wirklich spannend wurde. Ich mag sowas ja. Aber in dieser zweiten Serie, als Simon, der Held der ersten, König geworden ist, geht es viel schneller zur Sache. Es wird also sowohl im Inneren als auch Äußeren sehr schnell bedrohlich. Es gibt alte und neue Feinde. Tolle Szenen wirklich, wie so ein Expeditionstrupp einen Drachen lebendig fangen muss. Da geht er so ins Detail, dass man zum Beispiel als Rollenspieler sofort ein Abenteuer vor Augen hat. Ich mag einfach seinen Schreibstil. Ich mag es, mich wieder für Tage in so eine Welt vertiefen zu können. Und wie gesagt, das ist jetzt abgeschlossen. Also wer damit anfängt, kann sicher sein, er wird auch ein Finale erleben. Das ist so mein Mitbringsel, Der letzte König von Austin Art quasi als Serie.
Terry Pratchett und Ted Williams waren auch mindestens einmal zusammen in einer Fantasy-Anthologie, die Robert Silverberg herausgegeben hat. Wie nennt man das heutzutage? Tablemates, also Inhaltsverzeichniskollegen.
Ach, siehst du, das wusste ich nicht.
Ja. Ja, jetzt bin ich ja dann dran. Ich habe auch was mit Drachen, witzigerweise. Und zwar den Roman, den ich gestern just vor diesem Podcast ausgelesen habe und der definitiv auf der Top 5 meiner liebsten Romane 2024 stehen wird, nämlich When Women Wear Dragons von US-Autorin Kelly Barnhill. Und der ist auf Deutsch erschienen mit dem Originaltitel. Also bei Crosscult, When Women Wear Dragons ist eine deutschsprachige Übersetzung des Romans. Und in dem geht es ums Drachenwandeln. Also darum, dass sich Frauen in Drachinnen verwandeln, wobei in den 1950ern in den USA ein Massendrachenwandeln stattfindet, das aber von der Gesellschaft, der Wissenschaft und der Politik tabuisiert und totgeschwiegen wird, was für sehr viel Trauma sorgt. Und durch die Ich-Erzählerin Alex, die damals ein Mädchen und eine junge Frau war zur Zeit des großen Drachenwandelns, beschreibt Kelly Barnhill diese Zeit, aber sie zerlegt halt auch so die klassischen amerikanischen Rollenbilder von Familie, von Frau, von Vater, von Kindern und auch eben von der Wissenschaft und trotzdem, obwohl es um die 50er geht, auch immer mit so einem Blick auf die Gegenwart und die Moderne, fast so ein bisschen eben auch wie Terry Pratchett mit seiner Scheibenwelt, immer die Moderne so im Blick hatte. Ja, und When Women Wear Dragons ist wirklich eine ganz faszinierende, auch eine ganz besondere, ganz subtil und sehr fein geschriebene Alternate History im Endeffekt. Außerdem ist es eine starke und eine queere Coming-of-Age-Geschichte und sehr starke feministische Fantasy. Wenn ich so mal ein paar, innerhalb des Genres Marken setzen müsste, würde ich sagen, es ist eine Mischung aus Margaret Atwood, Mary Robinette Koval, Joe Walton und Jasper Ford, wenn ihr so das dann so leichter einordnen könnt. Und es hat mich wirklich jedes Mal, wenn ich dieses Buch abends gelesen habe, ein paar Kapitel wahnsinnig begeistert. Ich möchte allerdings im Sinne der Transparenz und der Offenlegung noch sagen, hab's ja gerade schon erwähnt, das Buch ist Anfang November bei CrossCult erschienen, am selben Tag wie mein eigenes Fantasy-Buch bei CrossCult. Die Prinzessin, hoheitliches Gemetzel, hinten in When Wim Wear Dragons ist sogar eine Anzeige zum ersten Prinzessinnenroman, 5 gegen die Finsternis. Aber das ändert echt nichts daran, dass es eine aufrichtige Begeisterung ist und eine ganz ehrliche Empfehlung. Aber ich wollte es halt gesagt haben, dass nicht jemand irgendwie meint, ich mache hier Schleichwerbung für meinen Verlag. Es ist wirklich ein mind-blowing Book. Und auch hier, wie für die Scheibenwelt, eine ganz große Empfehlung von mir. Es ist ein Buch, das nachhalt, das verändert, das den Blickwinkel und die Perspektive neu ausrichtet und einfach richtig gute Literatur und auch eine Literatur, die zeigt, genau wie die Scheibenweltbücher früher, was Fantastik alles kann, nicht nur unterhalten.
Danke, Christian, für deine Empfehlung und dass du da warst. Das hat wieder richtig Spaß gemacht.
Danke für die Einladung. Danke, dass ich über die Scheibenwelt abnerden durfte. Und hoffentlich lässt du dir zu Weihnachten einen Scheibenweltroman schenken. Macht's gut da draußen.
Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auf jeden Fall sehr hoch. Und ich hoffe, für euch war vielleicht auch das ein oder andere Interessante an diesem Gespräch über Terry Pratchett und die Scheibenwelt im Singular wohlgemerkt. Ich wünsche euch immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.